Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind daran, das Buch Jesus von Nazareth des Papstes zu besprechen. Bis heute ist es manchmal in den Buchhandlungen nicht mehr erhältlich, weil es so schnell verkauft worden ist. Die Nachfrage war enorm. Es ist wichtig, dass wir die wesentlichen Züge dieses Buches kennenlernen und ganz besonders die Einleitung. Denn hier gibt der Papst das vor, worum es ihm im Wesentlichen geht. Es setzt sich zunächst mit dem bekannten katholischen Exegeten, Bibelausleger Richard Schnackenburg auseinander. Für Ratzinger war es der wichtigste katholische Exeget der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Nach diesem Bibelausleger ist es mit den historisch-kritischen Methoden kaum oder nur unzulänglich möglich, die Gestalt Jesu Christi zu erfassen. Das Problematische an seiner Auslegung, so der Papst, zwischen Tradition und tatsächlich geschehener Geschichte, wird für ihn deutlich in folgendem Satz. Und er zitiert jetzt den Exegeten. Die Evangelien wollen den geheimnisvollen, auf Erden erschienenen Gottessohn gleichsam mit Fleisch umkleiden. Der Papst merkt dazu an, sie brauchen ihn nicht mit Fleisch zu umkleiden, er hatte wirklich Fleisch angenommen. Und man findet sozusagen dieses Fleisch durch das Dickicht der Überlieferungen hindurch. Schnackenburg macht deutlich, dass es sich der historisch-kritischen Methode verpflichtet weiß. Nun hat diese auch Eingang gefunden in die Bibelauslegung der katholischen Kirche. Bahnbrechend war hier 1943 mitten im Krieg die Enzyklika Divino Afflante Spiritu. Diese hatte die Tür aufgetan für die historisch-kritischen Methoden, aber es ist natürlich hier nicht stehen geblieben. Weiter wegweisend die Konzilskonstitution Dei Verbum über die göttliche Offenbarung. Es sind dann noch weitere Erklärungen der päpstlichen Bibelkommission gefolgt. Diesen Grundeinsichten, die dort geäußert werden, fühlt sich der Papst in seinem Buch verpflichtet. Die historische Methode ist eine unverzichtbare Dimension der exegetischen Arbeit und sie bleibt es auch. Warum? Ja, weil sich der Glaube eben auf wirklich historisches Geschehen bezieht. Er gründet auf Geschichte, die sich auf dem Boden dieser Erde zugetragen hat. Und das hat natürlich im tiefsten, im letzten mit dem Satz des Credos zu tun, et incarnatus est. Und er inkarnierte sich mit dem fast übersetzen, natürlich falsch. Er wurde Fleisch. Er hat sich eingewurzelt in dieser Erde. Das würde dann dieses Inkarnieren bedeuten, eingeschrieben sozusagen. Das ist der konstitutive Grund. Wenn wir die Geschichte wegschieben, dann wird der christliche Glaube als solcher aufgehoben und in eine andere Religionsform umgeschmolzen, der Papst wörtlich. Bei vielen Bibelauslegern war das der Fall. Ganz exemplarisch sehe ich hier für Rudolf Bultmann. Bargel Pixner war einer der führenden Archäologen. Er hat wichtige Bücher geschrieben im Heiligen Land, hat dort viele Jahrzehnte seines Lebens verbracht. Und es ist wirklich sehr interessant, wie sich hier wirklich der Glaube inkarniert hat. Weit mehr Stätten, wo Christus gewirkt hat, sind in irgendeiner Form der Überlieferung durch eine Kirche, durch einen Bau, ein anderes Erinnerungsmerkmal uns erhalten geblieben. Und es ist wirklich erstaunlich, wie genau und präzise die Evangelien das oft festhalten. Und es wird überliefert, dass Bargel Pixner Rudolf Bultmann, den führenden Exegeten des letzten Jahrhunderts, überhaupt, also nicht nur auf katholischer Seite, sondern insgesamt gesehen, einmal ins Heilige Land eingeladen hatte, weil dieser wirklich einen Glauben konstruiert hatte, der sich sehr von den geschichtlichen Fakten gelöst hatte. Und hat ihm gesagt, kommen Sie einfach mal her und schauen Sie das hier einmal an. Mit einem Lächeln wird überliefert, hätte Rudolf Bultmann abgewunken und er ist nicht gekommen. Wenn also so der Papst weiter Geschichte, Faktizität in diesem Sinn wesentlich zum christlichen Glauben gehört, dann muss es sich auch der historischen Methode aussetzen. Der Glaube verlangt das. Also eine ganz positive Sicht und eine Öffnung auch hierfür. Die historisch-kritische Methode, so der Papst weiter, und er wiederholt es jetzt, ist von der Struktur des christlichen Glaubens sehr unverzichtbar. Aber der Papst fügt dann zweierlei hinzu. Der Sinn der Heiligen Schrift erschöpft sich eben nicht nur in dieser historisch-kritischen Auslegung, sondern wir glauben, dass sie von Gott inspiriert ist. Und das wird er dann auch erläutern. Und zum anderen ist ihm wichtig, dass die Grenzen der historisch-kritischen Methode erkannt werden. Das ist nämlich wirklich in den letzten Jahrzehnten kaum der Fall gewesen oder viel zu wenig. Ein Punkt ist, dass die historisch-kritische Methode ihrem Wesen nach das Wort in der Vergangenheit belassen muss. Man versucht, möglichst genau herauszubekommen, wo der Sitz im Leben war. Wann wurde dieser Satz des Herrn gesprochen? Unter welchen Umständen? Wer waren die Leute, die dabei waren? An welchem Ort ist das geschehen? Was hat Christus ganz ursprünglich damit gemeint? Sitz im Leben ist übrigens ein Ausdruck, das habe ich in Rom bei den Vorlesungen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, der auch in anderen Sprachen übernommen worden ist. Sitz im Leben. Also wo ist das ursprünglich erstmals vorgekommen? Das ist das Interesse der historisch-kritischen Methode, das herauszubekommen. Aber das Wort bleibt dann im Vergangenen stehen. Man kann dann Berührungen mit der Gegenwart, Aktualität ahnen, aber heutig machen kann man es nicht. Da würde die historisch-kritische Methode ihr Maß überschreiten. Und dann sagt der Papst, aber genau darum geht es uns ja. Wir betreiben hier doch nicht irgendwelche Archäologie, uns interessiert doch nicht irgendwie ein Geschichtsbericht, was damals war, sondern die grundsätzliche Frage ist doch immer, was hat denn das für mich heute zu tun? Wie berührt mich dieses Wort heute? Das ist das Entscheidende, dass das Wort überspringt, dass es zur Anrede wird. Denken Sie an Franziskus, der noch für ein Wort der Heiligen Schrift hin alles verlassen hat. Das heißt, ein Satz, den Christus damals vor 12, 13 Jahrhunderten gesprochen hat, der ist für ihn plötzlich zur persönlichen Anrede geworden. Darum geht es. Ein weiterer Punkt ist, und da schrillen bei mir natürlich schon gleich die Alarmglocken als Theologe, die historisch-kritische Methode setzt die Gleichmäßigkeit des Geschehenzusammenhangs der Geschichte voraus. Was ist damit gemeint? Naja, dass es halt nichts gibt, was aus dieser Gleichmäßigkeit herausspringt, sprich das Wunder. Es muss alles ganz natürlich zugegangen sein. Im Lateinischen verwendet man hier einen Ausdruck, den ich gleich übersetze, et si Deus non ut Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist ja auch irgendwie vernünftig, dass man jetzt nicht gleich mit der Übernatur, mit einem Wunder, einem besonderen Eingreifen Gottes kommt, aber es kann zum Problem werden. Und zwar in der Hinsicht, dass man überhaupt gar nicht mehr offen ist für ein übernatürliches Einwirken Gottes. Und das meint das, die Gleichmäßigkeit des Geschehenszusammenhangs. Darum habe ich Ihnen auch gesagt, dass hier bei mir schon gleich alle Alarmglocken angehen, weil ich eben weiß, was damit verbunden ist. Und deshalb werden die vorliegenden Worte als Menschenworte behandelt. Die historisch-kritische Methode kann einen gewissen Mehrwert erahnen, der darin steckt. Aber ihr eigentlicher Gegenstand ist das Menschenwort als solches. Dann ein dritter Punkt. Die Bibel ist für diese Wissenschaft kein unmittelbar historisches Datum. Sie untersucht Entwicklungsgänge, das Wachsen der Überlieferung. Wie sind die einzelnen Bücher entstanden? Sie geht aber notwendigerweise auf den Ursprung der einzelnen Texte zurück. Sie setzt sich mit deren Vergangenheit voraus, auseinander. Aber was eben nicht geschieht, das ist diese Zusammenschau. Oder viel zu wenig geschieht. Wo sind hier Linien? Wenn der Heilige Geist der Verfasser ist, wo hat er gleichsam früher schon angesetzt, gewisse Vorahnungen uns geschenkt? Sie merken, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt, der jetzt nicht von vornherein aus der historisch-kritischen Methode als solcher ansichtig wird. Und der Papst legt dann dar, dass sich schon vor etwa 30 Jahren in Amerika das Projekt der kanonischen Exegese entwickelt, wonach alle einzelnen Texte in ein ganz neues Licht gerückt werden. Die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils hat dies auch als Grundprinzip theologisch ganz klar herausgestellt. Wir werden dann auch in den nächsten Tagen näher darauf eingehen. Das heißt, dass ein Text, ein Evangelium, ein Brief des Apostels auf das Ganze hin offen ist und vom Ganzen her gelesen werden muss. Das ist nochmals ein ganz anderer, ein entscheidender Ansatzpunkt, der ebenfalls in die Diskussion eingebracht werden muss. Ich gebe gerne zu, liebe Zuhörer unseres Radios, dass es ein bisschen trocken ist, aber ich kann es Ihnen nicht ganz ersparen, weil es ist ungefähr so, wie wenn Sie einfach Schienen legen für ein Fahrzeug und dann dürfen Sie sich eben nicht wundern, wenn es in eine bestimmte Richtung fährt. Und diese Schienen werden eben hier gelegt und deshalb ist es wichtig, das zu verstehen. Es ist, ich möchte sagen, geradezu entscheidend. Weil wenn hier die Voraussetzungen nicht richtig sind, dann wird auch das Ergebnis nicht stimmen. Und deshalb braucht es schon die Anstrengung des Begriffs, wie es Kant gesagt hat. Da müssen wir uns einfach ein bisschen mühen. Und ich versuche es ja ein bisschen auch herunterzubrechen, damit Sie es verstehen können. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.